Am Montag hat in meiner Vertretung der André Kappes lineare Abbildungen gegen Ende der Vorlesung eingeführt. Ich hoffe, dass ich heute mit vertretbarem Hustkonzert bei linearen Abbildungen weitermachen kann. Ganz kurz noch ein paar Begriffe oder ein paar Vokabeln, die ganz am Anfang noch eingeführt werden sollten. So eine Abbildung F von V nach W, zwei Vektorräume, die heißt linear. Falls, ich schreibe noch eine der beiden Varianten hin, falls F von Lambda A plus B gleich F von gleich Lambda F von A plus F von B gilt. Und das Ganze für alle A und B in dem Ausgangsvektorraum und für alle Lambda in dem Grundkörper, der zugrunde liegt. Man kann die Bedingung, das war die eine Variante, auch in zwei getrennte Eigenschaften auseinanderpflücken. Einmal, dass es additiv ist, Lambda gleich 1 nehmen. Summen kann man auseinanderziehen bei linearen Abbildungen. Und die zweite Eigenschaft, die hier drin steckt, B gleich 0 nehmen, ist, dass ich den Skalar nach vorne ziehen kann. Soweit zur kurzen Wiederholung des Begriffs und noch zwei weitere Begriffe hinterhergeschickt. Also eine lineare Abbildung könnte man auch einen Vektorraumhomomorphismus nennen. Nur Vektorraumhomomorphismus füllt allein schon eine Tafel. Lineare Abbildung ist kürzer. Aber der häufigste Fall oder ein interessanter Fall ist einfach bijektive Abbildung. Inzwischen, wenn ich eine bijektive Abbildung habe, die auch noch irgendwie meine Struktur erhält, also linear ist, dann sind die beiden Vektorräume gleich. Der eine ist genauso gut wie der andere. Ich kann in dem arbeiten oder in dem, es ist alles gleich gut. Also ist F bijektiv, dann ist es eine oft nützliche Abbildung. So heißt ist F zudem bijektiv, also linear vorausgesetzt, so heißt F ein Isomorphismus. Und eigentlich sollte ich natürlich hier dazu sagen, Vektorraum-Isomorphismus, denn auch im Kontext von Gruppen hatten wir schon Isomorphismen, aber wir bleiben jetzt so konsequent bei Vektorräumen, dass ich mir das Vektorraum vorne dran spare. Und noch zwei Eigenschaften, also bis jetzt war V und W, waren das einfach Vektorräume, vermutlich verschiedene. Ist V gleich W, dann ist es eine Abbildung von dem Vektorraum in sich selbst. Und eine Selbstabbildung heißt auch Endomorphismus. Und jetzt kann ich ja noch beides zusammenstecken, ist V gleich W und F bijektiv, so heißt F Automorphismus. Also einfach nur eine kleine Liste von Vokabeln, die ich in Zukunft verwenden werde. Dann bin ich informiert worden, dass ein paar Beispiele zu linearen Abbildungen gemacht wurden. Zum Beispiel Nullabbildungen oder so eine Abbildung von R2 nach R3. Oder auch ein Beispiel, ein drittes Beispiel, dass die Abbildung f von x gleich x Quadrat als Abbildung von R nach R ist nicht linear. Und an der Stelle möchte ich jetzt einsetzen und weitermachen, noch weitere Beispiele angeben von linearen und nichtlinearen Abbildungen. Also wir gucken mal an den Vektorraum der Polynome und überlegen uns, welche linearen Abbildungen es vom Vektorraum der Polynome in den Vektorraum der Polynome gibt. Das sind also in der Terminologie Endomorphismen, Selbstabbildungen. Die Frage ist, gibt es eine Abbildung, die das Polynom x schickt auf das Polynom x Quadrat? Ich mache da gleich einen vollständigen Satz draus, der heißt, es gibt oder es gibt nicht. Mal ein Meinungsbild dazu. Gibt es eine lineare Abbildung mit der Eigenschaft? Wer ist der Meinung, so eine lineare Abbildung gibt es? Wer ist der Meinung, so eine Abbildung gibt es nicht? Ah ja. Es ist ein klares Bild. Und ich hatte das, die Frage so fast provoziert und die Antwort ist, die Minderheit ist in dem Fall richtig. Ich kann das sogar noch verschärfen, indem ich Folgendes mache. Ich kann sogar fordern, dass x Quadrat auf x hoch 4 geht. Und ich kann auch eine Abbildung fordern, die also x hoch k auf x hoch 2k schickt. Das ist ja sogar, das ist sogar noch, also für k, für alle k in n natürliche Zahlen. Das ist ja sogar noch viel mehr gefordert als das, was ich ursprünglich gefordert habe. Die Behauptung ist, es gibt eine lineare Abbildung die heißt f und die geht von da nach da mit der Eigenschaft die hier steht mit der Eigenschaft, dass x auf x Quadrat, also x Quadrat auf x hoch 4 und überhaupt x hoch k geht auf x hoch 2k für alle k. Das ist zunächst meine Behauptung, nachdem ich die sozusagen ein bisschen kontraintuitiv formuliert habe, möchte ich erstmal zeigen, was es nicht gibt oder was vermutlich auch die Mehrheit, die gesagt hat, dass es das oben nicht gibt, an was sie möglicherweise implizit gedacht hat. Es gibt keine lineare Abbildung f von den Polynomen in die Polynome mit der Eigenschaft, dass f von p gleich p Quadrat für alle Polynome p. Wie zeige ich, dass es sowas nicht gibt? Was zu zeigen, dass es etwas nicht gibt, ist eigentlich immer ganz einfach. Ich gebe ein Gegenbeispiel an. Und das Gegenbeispiel ist natürlich jetzt nur eine kleine Variation von dem, was in der letzten Vorlesung unter 3 war. Denn ich nehme also die ersten beiden Polynome her, die einem einfallen, und dann setzt die als a und b und versucht die Linearitätsbedingungen zum Widerspruch zu bringen. Also ich addiere 1, das ist das Polynom a, und x, das ist das Polynom b, und f von dem hier ist natürlich zum einen, wenn es einfach quadriert, 1 plus x in Klammern im Quadrat, was ich eventuell noch ausschreiben kann als 1 plus 2x plus x Quadrat, wenn ich möchte und es nach Termen sortieren möchte. Wenn f linear sein soll, dann muss das natürlich f von 1 plus f von x sein. Und das ist 1 Quadrat plus x Quadrat. Und der mittlere Term in der binomischen Formel, der taucht links auf, aber der taucht rechts auf. Und was hier steht, diese Gleichungskette, ist natürlich Humbug. Und deswegen schreibe ich hier Widerspruch dran und deswegen gibt es keine solche lineare Abbildung. Gut, ich glaube, das zweite Beispiel, da ist jeder mit einverstanden. Jetzt muss ich immer noch hier zurückkommen zu meinem ersten Beispiel, zu der ersten Behauptung. Und das will ich nicht nur an dem einen Beispiel durchführen, sondern das will ich in einen allgemeineren Rahmen stellen, als Motivation für die nächsten Sätze. Was ist denn eine Basis von dem Polynomring? Jetzt sollten verschiedene Antworten möglicherweise aus dem Publikum kommen. Es gibt natürlich viele verschiedene Basen. Es gibt Basen und mit einer von den Basen wurde auch auf dem Übungsblatt hantiert. Das heißt, eine Basis von dem Polynomring R von x ist zum Beispiel die Menge bestehend aus 1, x, x Quadrat. Allgemein, ich habe das jetzt hier in Pünktchen hingeschrieben, ist die Menge x hoch k, k in n. Naja, jetzt habe ich, weiß ich nicht, ob die natürlichen Zahlen die 0 enthalten oder nicht. Das ist immer so ein Diskussionspunkt. Stecken wir x hoch 0, also die Konstanten, noch von Hand mit dazu, um uns um diesen Diskussionspunkt zu drücken. Die Monome stehen hier. Die Monome bilden eine Basis von R von x. Und was habe ich hier gesucht? Ich suche eine lineare Abbildung, die irgendwas auf den Monomen tut. Auf dem Monom x, auf dem einen Basiselement, das soll nach x² geschickt werden. Und das zweite Basiselement, x², das soll auf x hoch 4 geschickt werden. Wenn ich das Ding hier formuliert hätte, x wird geschickt auf x² plus 37x plus 5 und x² wird geschickt auf x hoch 4 plus x hoch 3 plus 127, wenn ich die Frage geschrieben hätte, gibt es so eine lineare Abbildung? Weiß nicht genau, jetzt ist natürlich sozusagen zu spät, um die Abstimmung dann rauszukriegen. Dann hätten wir vielleicht noch viel mehr gestutzt. Das sieht ja noch viel weniger linear aus. Aber was passiert hier? Ich gebe einfach nur vor, was die lineare Abbildung auf einer Basis, oder genau genommen hier habe ich sogar nur vorgeschrieben, auf einer Teilmenge der Basis. Auf 1 hatte ich es gar nicht vorgeschrieben, was die lineare Abbildung da tun soll. Das ist der nächste Satz, zu dem ich hin will. Ich schreibe ihn schon mal an. Und bevor ich zum Beweis dazu komme, will ich noch ein Lemma zwischen reinschieben. Aber jetzt der angekündigte Satz. Sind V und W K-Vektorräume. Und B eine Basis von V und B, ich sollte es hier dazu schreiben, B besteht aus den Elementen BI, I in irgendeiner Indexmenge. Zum Beispiel den natürlichen Zahlen in dem Beispiel da drüben, zum Beispiel auch den Zahlen von 1 bis N. Und jetzt nehme ich noch eine weitere Menge, die indiziere ich auch mit der gleichen Indexmenge i. Seit c, die bestehend aus den ci, i in i, eine Teilmenge von w. Teilmenge steht hier. Irgendeine ziemlich blödsinnige Teilmenge von w. Genauso zufällig oder einigermaßen beliebig und nicht linear gewählt wie diese komischen Polynome, die ich hier hingeschrieben habe. Die Behauptung ist, so gibt es genau eine lineare Abbildung F von V nach W, die das tut, was irgendwie die Notation sowieso schon suggeriert, die nämlich die Basiselemente hier auf die vorgegebenen CIs und das Ganze für alle Is in der Indexmenge schickt. Ist jedem klar, dass die Behauptung, die hier steht, über den Polynomring und diese Abbildung auf den Monomen ein Spezialfall dieser Abbildung ist. Dass wenn ich also den Satz bewiesen habe, dann habe ich damit unter anderem gezeigt, dass es so eine lineare Abbildung gibt. Wem ist es nicht klar? Das ist erfreulich. Ich komme in einem kurzen Augenblick auf den Beweis des Satzes zurück, will allerdings noch eine Kleinigkeit vorne dran schieben. Und zwar ein kleines Lemma, das Folgendes besagt. Hier geht es irgendwie um Basen, also um linear unabhängige Mengen, die ich abbilden will. Und die Frage ist, wenn ich eine lineare Abbildung habe, ist das Bild von der linearen unabhängigen Menge immer linear unabhängig? Ist das Bild von der linear abhängigen Menge immer linear abhängig? Also, ich schreib das mal als Lemma hin, da wird die wahre und die falsche Aussage dabei stehen und dann gebe ich jedem nochmal Gelegenheit, darüber einen Augenblick selber nachzudenken. Wenn f von v nach w eine lineare Abbildung ist und das ist nämlich eine Teilmenge v1 bis vn in v linear. Ja, jetzt gibt es zwei Varianten. Unabhängig und die zweite Variante ist abhängig. So ist auch, ja, jetzt betrachte ich die Menge der Bilder. F von V1 bis F von Vn. Das ist sicherlich eine Teilmenge von W. Und jetzt kann ich, das Wörtchen auch suggeriert bereits, mich fragen, ob die auch wieder linear oben steht unabhängig und unten steht abhängig ist. Und da das ein Lemma sein soll und ein Beweis haben soll, werde ich gleich eine der beiden Zeilen wegwischen. Welche soll ich wegwischen? Ja? Die abhängig soll ich wegwischen. Die unabhängig soll ich wegwischen. Warum soll ich die unabhängig wegwischen? Warum ist unabhängig falsch? Ja, ist okay, ich mache das Beispiel noch ein bisschen drastischer. Ich nehm die Nullabbildung. Die Nullabbildung ist sicherlich eine lineare Abbildung, wie wir uns am Montag überlegt hatten. Also, wenn ich die Nullabbildung hernehme, dann steht hier mehrfach der Nullvektor. Und das ist sicherlich linear abhängig, auch wenn ich vorher vielleicht was linear Unabhängiges hatte. Also die obere Zeile hat keine Chance zu stimmen. Ja, und der Beweis davon, ist einfach Folgendes. Wenn das linear abhängig ist, dann gibt es eine nicht-triviale Linearkombination. Also ich nehme so eine her. Ich nehme irgendeine nicht-triviale Linearkombination der Basiselemente her und überlegt, was unter der Abbildung f eigentlich passiert. Also ich lasse f auf das los. Dann steht, wenn ich f auf die rechte Seite loslasse, f von 0, was immer 0 ist bei jeder linearen Abbildung. Und auf der anderen Seite steht, ich mache es ausführlich, f von Summe vi, lambda i, vi. Und jetzt ist die Abbildung natürlich linear. Das heißt, ich kann das f in die Summe und in die Lambdas reinziehen. Und an der Stelle sollte man vielleicht mal irgendwie... ich mache es erstmal. Summe Lambda i f von vi. Was muss man sich an der Stelle ein für alle Mal überlegt haben? Na, hier steht eine Summe mit n Summanden. Aber in der Definition der linearen Abbildung, sie steht noch oben, da steht eigentlich nur die Regel für zwei Summanden. Aber jetzt kann ich klammern und wenn immer ich so eine Regel für zwei Summanden habe, dann wende ich die sukzessive an und kann die auf endlich viele Summanden ausdehnen. Unter Verwendung des Assoziativgesetzes, Übung, sich diesen Gedankengang mal sorgfältig zu überlegen. Für unendlich viele Summanden, was auch immer das bedeuten mögen würde, kann ich das nicht induktiv weiterführen, aber für endliche kann ich es. Und Linearkombinationen sind immer endliche Summen. Also aus der Linearität plus dieser kleinen Überlegung folgt, dass ich auch diese endliche Summe auseinanderziehen kann. Na, jetzt habe ich eigentlich schon alles, was ich will. Ich habe hier die f von vi, das ist diese Bildmenge, die ich betrachten soll. Ich habe eine Linearkombination, die 0 ist und die Lambda i sind nicht alle 0, denn die war ja, Nicht-Trivialität impliziert, dass nicht alle Lambda i gleich 0 sind. Und wenn sie das vorher nicht waren, sind sie das hinterher immer noch nicht. Und das heißt, ich habe meine nicht-triviale Linearkombination der f von vi gefunden, die 0 ergibt. Und daraus folgt, dass die Menge der f von vi ist linear abhängig. Okay. So, jetzt kommen wir zurück zum Beweis des Satzes. Da ist eine Existenz- und eine Eindeutigkeitsaussage drin. Wir sollen zeigen, gibt es und es gibt genau eine. Oftmals, wenn man so was zu zeigen hat, was so eine Existenz- und eine Eindeutigkeitsaussage beinhaltet, sollte man sich erstmal überlegen, dass es genau eine gibt. Nehmen wir mal an, es gibt eine, dann gibt es genau eine. Denn das, was man dabei tut, das bringt einen meistens auf den richtigen Weg, zu zeigen, warum es die dann auch tatsächlich gibt. Also, was nehme ich her? Ich muss zeigen, dass sie eindeutig ist. Das heißt, das, was es mit irgendeinem x in v macht, das muss eindeutig bestimmt sein. Das, aufgrund der Vorgaben, die ich habe. Also, sei x in v beliebig vorgegeben. Jetzt weiß ich natürlich, dass x ist die Summe i gleich 1 bis n Lambda i bi. Das x lässt sich als Linearkombination in der Basis schreiben und auch wenn meine Basis vielleicht unendliche Mächtigkeit hatte, wie dem Fall vom Polynomring, jedes konkrete x kann ich als endliche Linearkombination in der Basis schreiben. Das ist eine wesentliche Eigenschaft der Basis. Jedes Polynom kann ich aus endlich vielen Monomen mit noch einem Vorkoeffizienten aufbauen. Und diese endlich vielen, die ich jetzt brauche, nein, die nenne ich jetzt halt mal 1 bis n. Könnte ich auch irgendwie, ja. Also x lässt sich in der Basis, da b Basis ist, schreiben. Ja, und was muss jetzt f von x sein? Naja, f von x ist natürlich f von der Summe, die da steht. Und jetzt soll die Abbildung linear sein. Das heißt, gleiches Argument wie gerade eben. Ich kann das f in meine endliche Summe reinziehen. Aber was f von bi ist, das weiß ich. Das weiß ich vorher. Das ist nämlich ci. Da steht also Summe lambda i ci i gleich 1 bis n. Aha, jetzt ist alles fest bestimmt. Das Bild von x muss dieses Ding sein, diese eindeutig bestimmte Zahl. Diese Darstellung in lambda, b, lambda i bi, die war eindeutig. Das kann ich in eindeutiger Weise nur als Linearkombination von lambda i bi schreiben. Ist auch Teil der Basiseigenschaft. Und dann muss das Ergebnis der linearen Abbildung das Ding hier sein. Also daraus folgt, dass f eindeutig ist. Wenn es linear ist, dann muss es mit jedem x genau das machen, was ich hier vorgeführt habe. Ich habe noch nicht gezeigt, dass es die Existenz ist. Also noch nichts über die Existenz gezeigt. Ich habe noch nicht gezeigt, dass es überhaupt eine lineare Abbildung gibt. Was mache ich jetzt? Naja, ich nehme, was sozusagen mein guter Kandidat ist. Also mein Kandidat für eine lineare Abbildung ist, wenn immer x gegeben ist als sowas, dann setze ich f von x als das hier. Das ist eine Abbildung immerhin. Das ist eine Vorschrift, wie ich aus jedem x im Ursprungsraum ein Tierchen im Bildraum produziere. Was ich natürlich noch nachrechnen muss, ist, dass es linear ist. Sei f definiert durch genau das, was oben drüber steht. X gleich Summe lambda i bi wird abgebildet unter f auf Summe lambda i ci. Zu zeigen, dass f ist linear. Naja, dafür muss ich einfach nur losrechnen. Das heißt, das y, ich muss wieder oben argumentieren, ich muss zwei Objekte im Ausgangsraum hernehmen. Das heißt, das y gebe ich mir auch vor als μ i b i, i gleich 1 bis n und auch ein Alpha in K auch beliebig vorgegeben. Jetzt muss ich gucken, was ist denn f von Alpha x plus y? Und muss nachrechnen, dass das Alpha f von x plus f von y ist. Also gut, rechnen wir los. F von Alpha x plus y ist f von Alpha mal dem hier, also steht hier Summe Alpha i Lambda i bi plus die Summe Lambda i, μ i bi, was ich auch noch alles unter ein Summenzeichen zusammenfassen kann. Das sind ja alles eine Summe über bi's, also f von Summe bi's, und dann steht hier vorne dran Alpha i, Entschuldigung, Alpha hat keinen Index. Alpha Lambda i plus μ i, i gleich 1 bis n. So, und jetzt steht hier auch wieder so ein Tierchen von der Bauart, irgendwelche Vorkoeffizienten mal die Basiselemente in der Summe. Und meine Abbildungsvorschrift für f lautet, Summe stehen lassen, Vorkoeffizienten stehen lassen und das bi durch ci ersetzen. Na, jetzt muss ich bloß wieder die Summe auseinanderdröseln, die da steht, das ist eine endliche Summe, einfach wieder so sortieren, wie ich es brauche, also Alpha Summe Lambda i ci plus die Summe μi ci, Distributivgesetz, nichts anderes. Und was steht hier? Das ist genau Alpha mal f von x. F von x plus f von y. Wenn man sich nochmal überlegt, was eigentlich die Vorschrift war, wie man f berechnet. Und daraus folgt, dass f ist linear. Minimaler minimaler Verständnistest oder ja, Verdauungstest des Beweises, was hier oben eigentlich passiert ist. Ich gehe mal zurück zur ursprünglichen Definition, die war lustig genug für eine lineare Abbildung, indem ich hier die Exponenten erhöhe und nicht diese komischen Polynome drunter schreibe. Was ist denn f von x plus x Quadrat für die lineare Abbildung mit dieser Eigenschaft?
Ja, das ist einmal die erste Abbildung, also ich kann es
auseinanderziehen.
F von x ist sozusagen x2 und f von x Quadrat.
Das ist x Quadrat plus x hoch 4. Daraus folgt mit Hilfe der Linearität x Quadrat plus x hoch 4. Und es ist natürlich nicht x plus x Quadrat quadriert, was auch niemand behauptet hat. Denn niemand hat behauptet, dass es alle Polynome quadriert, sondern diese Eigenschaft ist nur in der Lage, die Monome zu quadrieren. Okay, der Satz läuft auch unter dem Stichwort lineare Fortsetzung einer Abbildung, die auf der Basis gegeben ist. Noch Fragen dazu? Dann gibt es jetzt noch eine kleine Vokabel, ein kleines Vokabelintermezzo. Also der Abschnitt, der heißt Kern, Bild und Rang einer linearen Abbildung. Und die Definition, also die lineare Abbildung, ist wie schon die ganze Zeit f, die geht von dem Vektorraum v in den Vektorraum w. Und die ersten zwei Definitionen sind eigentlich schon bekannt. Ich wiederhole sie nur in dem Kontext sicherheitshalber, weil sie auch in Zukunft da wichtig werden. Also der Kern von f, der manchmal sein n hat und manchmal nicht. Er hat's, im Englischen heißt das Ding Kernel und dann verliert es meistens das n in der englischsprachigen Literatur. In der deutschen ist es manchmal da. Nicht wundern, das meint das Gleiche. Das ist einfach das Urbild der Null. Diejenigen, die unter der Abbildung f auf 0 abgebildet werden. Wir hatten genau die gleiche Definition bei einem Gruppenhomomorphismus schon. Und da ein Vektorraum, man darf es nicht vergessen, ist insbesondere ja eine abelsche Gruppe und eine lineare Abbildung ist insbesondere ein Gruppenhomomorphismus mit ein bisschen mehr. Das ist genau eine Verallgemeinerung der Definition vom Gruppenhomomorphismus. Und Bild von f, das ist einfach die Menge aller f von v. V aus v, das ist eine Teilmenge des Bildbereichs. Das sind diejenigen, die von f abgeschossen werden. Vom Prinzip hatten wir diese Definition für jede beliebige Abbildung, ob Homomorphismus oder nicht. Weswegen notiere ich das hier nochmal extra. Naja, wenn die Abbildung strukturerhalten ist, wenn sie linear ist, dann sind auch Kern und Bild vernünftige Objekte. Vernünftige Objekte in der Welt der Vektorräume sind Untervektorräume. Untervektorräume, naja, das erste, der Kern liegt in V und Das Bild liegt natürlich in W. Der Beweis davon ist nicht schwierig. Man macht wie immer das Untervektorraumkriterium. Die 0 wird immer auf die 0 abgebildet und liegt deswegen im Kern von F. Und worauf wird die 0 abgebildet? Naja, auf die 0. Deswegen liegt auch die 0 immer im Bild von F. Das heißt, Punkt 1 des Untervektorraumkriteriums. Ist erfüllt. Und jetzt müssen wir noch Punkt 2 des Untervektorraums über Punkt 2 des Untervektorraumkriteriums uns Gedanken machen. Naja, wie geht es? Dazu müssen wir zeigen, dass wenn ich zwei Objekte in der gegebenen Menge habe, dann ist auch Lambda mal das erste plus das zweite drin. Also sei x und y, sagen wir mal, im Kern von f und Lambda in k. Was ich zeigen muss, ist, dass Lambda mal x plus y wieder im Kern drin ist. Im Kern liegen heißt auf 0 abgebildet werden. Also was ist f von dem Element, das ich testen muss? F von dem Element, was könnte ich anderes verwenden als die Linearität? Das ist Lambda mal f von x plus f von y. Jetzt liegen die beiden im Kern, das heißt, das wird auf 0 abgebildet, das wird auf 0 abgebildet, da steht Lambda mal 0 plus 0, also 0. Also wird das Ding, das heißt Lambda x liegt im Kern von f. Und ganz analog, ich werde es jetzt nicht voll vormachen. Für das Bild geht es genauso. Ich nehme zwei Objekte im Bild, das heißt, die haben irgendwie ein Urbild und da muss ich irgendwie zeigen, dass Lambda mal x plus y auch ein Urbild hat. Und dafür gibt es genau einen Kandidaten und der tut es auch aufgrund der Linearität. Das kann sich jeder zu Hause mal kurz als Übung nachbereiten der Vorlesung angucken. Was ist das Tolle daran? Naja, wenn immer ich einen Untervektorraum habe, dann habe ich ein Maß für die Größe. Also bei einem Gruppenhomomorphismus oder bei überhaupt einer mengentheoretischen Abbildung habe ich keinen Größenbegriff für das, wie groß eigentlich das ist, was verloren geht, also der Kern ist in gewisser Weise verloren gegangen, der wird auf die Null abgebildet, keine Information ist mehr da. Und das Bild ist die Größe dessen, was getroffen wird. Und hier kann ich messen, wie groß das ist. Also beim Kern sagt man einfach Dimension und beim Bild führt man noch einen neuen Begriff ein. Der Rang der linearen Abbildung, geschrieben Rang von F oder manchmal auch kurz fliegen die mittleren Buchstaben von weg, ist definiert als die Dimension des Bildes von F. Die kann natürlich a priori unendlich sein oder endlich. Und der spannendste Fall ist eigentlich, ja, wenn es wirklich eine endliche Dimension ist. Ich werde jetzt wischen und als nächstes, aber sozusagen den nächsten Satz bereits mal motivieren. Angenommen, mein Ausgangsraum, mein Vektorraum V ist endlich dimensional. Dann habe ich verschiedene Dimensionen, die ich habe. Ich habe die Dimension von V. Ich habe die Dimension des Kerns und ich habe die Dimension des Bildes, der ich jetzt gerade einen hochtrabenden Namen gegeben habe. Das ist der Rang. Frage, wie hängen die eigentlich zusammen? Gibt es da eine, sind diese drei Informationen unabhängig oder sind die redundant? Wenn ich zwei kenne, kenne ich die dritte. Bereits angekündigt, dass ich Dimensionen von dem gegebenen Vektorraum, im Fall, dass es irgendwie endlich ist, sonst rechnen wir mit unendlich gleich unendlich hier durch die Gegend, mit Rang und Bild von der mit Rang und dem Kern von der linearen Abbildung in Verbindung bringen will. Und der zugehörige Satz läuft unter dem Namen Dimensionssatz für lineare Abbildungen. Also ich habe eine Abbildung f von v nach w und die soll linear sein. Und die zweite Voraussetzung ist, dass die Dimension von v endlich ist. Ich verlange nicht, dass die Dimension des Bildes auch endlich ist. Das ist dann gilt, dass die Dimension des Ursprungsraums sich zusammensetzt aus den beiden eben genannten Bausteinchen, die Dimension des Kerns der Abbildung und die Dimension des Bildes. Also Dimension des Bildes der Abbildung oder hierfür könnte ich natürlich auch schreiben, dem Rang der Abbildung. Wie wird man das beweisen wollen? Also, wenn die Dimension v gleich 0 ist, so 0 plus 0 gleich 0. Also diesen merkwürdigen Fall habe ich mal in einer Zeile irgendwie abgehandelt. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass in v tatsächlich irgendwie Leben ist, dass da irgendein Element drin ist. Hier steht also eine Mächtigkeit von irgendwie einer Basis per Definition. Und das Geschickteste wäre, wenn wir die Basis irgendwie so aufspalten, dass sie besteht aus ein bisschen Basis von dem Kern. Das ist ja ein bisschen Unterraum, das heißt, ich kann eine Basis hier wählen und die zu der Basis des gesamten Raums ergänzen und dann gucken, dass ich den Rest in Verbindung bringe mit einer Basis des Bildes. Und das ist eigentlich auch schon der Beweis. Also sei B1 bis BD eine Basis von Basis des Kerns. Und jetzt kommt wieder die Mächtigkeit des Basisergänzungssatzes, also des Satzes, dass ich jede linear unabhängige Menge zu der Basis des großen gesamten Raumes ergänzen kann, zu tragen. Es folgt Basisergänzungssatz kann, das kann ich zur Basis B1 bis BD, also ich ergänzen heißt, ich schreibe die ersten Tierchen ab und die anderen, die nenne ich jetzt mal Cs zur Unterscheidung, C1 bis CN von V ergänzt werden. Also implizit habe ich in der Notation, dass meine Basis bis n läuft, damit gerade gesetzt, dass die Dimension von v gleich n ist. Und was ich jetzt natürlich zu zeigen habe, ist, damit der Satz stimmt, muss das, was hier übrig, was hier dazugekommen ist, also n minus d Stück, tatsächlich der Rang von f sein. Das heißt, ich muss irgendwie n minus d Vektoren finden, die eine Basis vom Bild von f sind. Hat jemand irgendeinen Vorschlag, welche n minus d Vektoren könnten eine Basis vom Bild von f sein? Jeder Vorschlag, irgendwie n-d-Vektoren überhaupt im Bild von f hinzuschreiben, ist eigentlich, kann nur der Treffer sein, also sozusagen in dem gegebenen Kontext. Mit der Bitte? N kann nicht kleiner als d sein, denn das ist ja hier irgendwie eine Basis des Teilraums, nämlich des Kerns, und das ist eine Basis des gesamten Raums. Deswegen ist immer n größer gleich d. Da vorne ist ein Vorschlag. Ja gut, das ist richtig, aber das ist deutlich zu schwach. Das ist deutlich zu schwach um. Ich suche irgendwelche Vektoren im Bild von f, die irgendwie eine Chance haben, eine Basis zu bilden. Welche Vektoren wird man denn im Bild von f, welche Vektoren im Bild von f gibt es denn, die irgendwie ein bisschen unabhängig sind? Hier stehen viele Vektoren, die sind im Moment noch in v. Wie kriege ich die denn, ins Bild von f? Ja? Ich wende die Funktion drauf an. Auf welche sollte ich sie denn anwenden? Was passiert, wenn ich die Funktion hier drauf anwende? Das ist? Ja, ja, aber was ist das Bild von B1? Null, denn es ist ja im Kern. Das heißt, wenn ich das hier drauf anwende, kriege ich den Nullvektor. Den Nullvektor sollte ich doch bestimmt bitte nicht in der Menge drin haben, die mal irgendwann eine Basis werden sollte. Was ist das Bild hiervon? Null. Sollte ich auch nicht reinstecken. Was ist das Bild hiervon? Keine Ahnung, ich auch nicht. Aber jedenfalls ist es nicht Null, sonst wäre es im Kern. Und deswegen hat es mal eine Chance. Also, die Bilder von den Dingern sind einfach schon mal Bilder, also sind sie im Bild von f. Außerdem sind es irgendwie gerade schon mal n-d Stück, und ich habe nicht gerade n-d mal den Nullvektor hingeschrieben, also habe ich irgendwie sozusagen eine vernünftige Chance, die Behauptung zu zeigen, dass das eine Basis von Bild von f. Ist noch nicht ganz klar, wir müssen noch irgendwie was tun, aber immerhin. Also, was müssen wir zeigen, damit was eine Basis ist? Immer zwei Schritte. Erzeugendes System und linear unabhängig. Ich schlage mal vor, wir fangen mit erzeugend an. Das heißt, sei x im Bild von f beliebig. Das heißt, ich muss es irgendwie aus der Basis hinschreiben. Was weiß ich? Ich weiß, es ist im Bild von f. Das heißt, es gibt ein u, oder vielleicht sollte ich das ein v, in v mit f von v gleich x. Das heißt, im Bild zu sein. Jetzt weiß ich, dass f von v, also das v, das liegt ja in v, das kann ich in der Basis darstellen. Sei v gleich, ja, es gibt die Basis bestehen aus den Bs und den Cs, das heißt, ich schreibe die Basisdarstellung aufgepflückt in die Bs und Ds hin, Lambda i bi plus Summe mu i ci. I gleich 1 bis d, und hier läuft i von d plus 1 bis n, und das sei eben die Basisdarstellung. Von v. So, was mache ich jetzt? Ich gucke mal, was ist eigentlich f von v? Also x ist natürlich f von v, aber irgendwie muss ich ja verwenden, dass meine Abbildung linear ist. Also das ist f von der Summe Lambda i bi plus Summe mu i ci, lass die Indizes ab sofort weg. Die laufen immer bis d, und die laufen immer ab d plus 1. Wie gesagt, an einer Stelle muss man immer die Voraussetzungen verwenden, wenn man eine Chance haben will. Das heißt, das ist die Summe Lambda I f von bi plus die Summe μi i f von ci. So, jetzt will ich, was will ich eigentlich? Ich will zeigen, dass x im, im Spann der f von ci i gleich d plus 1 bis n liegt. Im Moment scheint es da noch nicht drin zu liegen, denn um x zu schreiben, habe ich die Dinger gebraucht, die ich gut gebrauchen kann, und das steht hier auch noch rum. Aber das stört gar nicht wirklich, denn was ist f von bi? Wir hatten es oft genug, das ist 0. Das heißt, wenn ich hier d mal eine 0 addiere, ändert sich auch nichts. Das ist die Summe f von ci. Und damit liegt es im Spann der Vektoren f von cd plus 1 bis f von cn. Und damit habe ich jedes beliebige x geschrieben, von jedem beliebigen x im Bild nachgewiesen, dass es in dem Spann drin liegt, die Dinger erzeugen. Was muss ich noch machen? Lineare Unabhängigkeit. Also, ich nehme eine Linearkombination, Lambda I f von ci her. Oh, macht er. Nenn die vielleicht wieder Müs. I gleich d plus 1 bis n. Eine Linearkombination. Und was ich zeigen muss ist, wenn das eine Basis werden soll, ist die Linearkombination gefälligst die triviale Linearkombination. Ich muss also am Ende des, der Tafel herausgefunden haben, dass alle Müs, Müs gleich 0 sind. Was mache ich jetzt? Ich lese mal die Linearität rückwärts. Bisher habe ich immer das f reingezogen, jetzt ziehe ich das f mal raus. Also steht da 0 gleich f von Summe μi ci. Aha, was heißt das? Das heißt, dass das Element Summe μi ci, das liegt im Kern von f. Im Kern von f liegen heißt aber, naja, was ist eine Basis von Kern von f? b1 bis bd ist eine Basis von Kern von f. Das heißt, jedes Element, das im Kern von f liegt, kann ich in der Basis schreiben. Also das Element μi ci kann ich schreiben in der Basis. Summe Lambda i bi. Hier läuft i von 1 bis d und hier läuft i von d plus 1 bis n. Jedes Element, das im Kern liegt, kann ich als Linearkombination der Basis schreiben. So, jetzt bei dem Schluss habe ich im Kern von f gedacht, also mich mal auf den Untervektorraum Kern f konzentriert. Jetzt vergesse ich mal, dass ich in dem Untervektorraum bin. Jetzt gucke ich mir mal die Gleichung hier an. Das ist ja eine Gleichung von Elementen in dem großen Vektorraum V. Und die Cis und Bis waren ja eine Basis von V. Und hier steht irgendwie eine Gleichheit von Elementen. Ich kann es auch noch umsortieren. Ich kann auch noch schreiben, Summe 0 gleich Summe minus Lambda I Bi plus Summe μi Ci. Das heißt, ich habe eine Linearkombination der BIs und CIs. Das passiert alles im großen Vektorraum V. Aber jetzt verwende ich natürlich, die Voraussetzung habe ich bisher noch nicht verwendet, dass die gesamte Menge von B1 bis Cn eine Basis von V ist. Aus einer Basis kann ich nur trivialerweise eine Linearkombination machen. Das heißt, die Dinger sind alle 0, das heißt, die Lambda-Is sind alle 0 und die Mu-Is sind alle 0. Und Mu-I gleich 0 war genau das, was ich anfangs gesagt habe, will ich eigentlich haben. Ich wollte hier, dass die Linearkombination trivial war. Und damit habe ich von meiner Kandidatenmenge gezeigt, dass sie erzeugt und linear unabhängig ist, also die Behauptung, dass es eine Basis ist und diese Basis hatte schon so viele Elemente, wie ich eigentlich gebraucht habe. Und das ist gut so. Ich schreibe an der Stelle jetzt noch ein Korollar an, von dem er schwer wertschätzen kann, in dem Stadium und mit der Menge an Beispielen, die wir jetzt haben, wie schön eigentlich das ist oder wie schön die Theorie der Vektorräume eigentlich ist. Ich schreibe erstmal hin, dass zwei Vektorräume, zwei endlichdimensionale Vektorräume, sind genau dann isomorph. Zwei endlichdimensionale Vektorräume V und W sind genau dann isomorph. Das Adjektiv habe ich jetzt nicht explizit eingeführt gehabt am Anfang der Dimension. Das heißt, es gibt einen Isomorphismus V nach W. Es gibt eine lineare bijektive Abbildung von V nach W. Ja, was müssen die irgendwie sein? Also wenn der Dimensionsbegriff irgendwie vernünftig ist, dann müssen, damit diese Vektorräume isomorph sind, damit ich mit einer bijektiven Abbildung zwischen den beiden hin und her korrespondieren kann, sollten gefälligst die Dimensionen übereinstimmen. Aber die Dimension ist auch schon alles. Wenn dem V gleich dem W. Was heißt das? Es gibt den Vektorraum der Tupel, kartesische Produkt, Spaltenvektoren oder Zeilenvektoren, bestehend aus N-Einträgen. Das ist ein Vektorraum der Dimension N. Es gibt den Vektorraum der Polynome vom Grad kleiner gleich N-1, N-1, muss man an die Konstanten denken, der hat auch Dimension N. Oder es gibt noch viele weitere Beispiele von Vektorräumen. Und es ist egal, ob ich mit Polynomen hantiere, mit Spaltenvektoren, mit Zeilenvektoren oder mit sonstigen Tierchen. Für das Vektorraumkonzept ist es alles vollkommen egal. Die sind isomorph, das heißt, es gibt eine lineare bijektive Abbildung zwischen diesen beiden. Das heißt, alles, was ich in dem einen rechne, kann ich vermöge des Bildes unter dieser bijektiven Abbildung auch im anderen rechnen. Ich habe das jetzt mal so gesagt, wie schön das ist, sieht man erst dann, wenn man sozusagen andere Beispiele von Strukturen, zum Beispiel nicht kommutative Gruppen oder so, untersucht, wo alles auf einmal viel schwieriger wird und man sowas nicht mehr hat. Beweis und warum ist es ein Korollar aus dem Dimensionssatz? Naja, man kann es auch direkt machen, aber ich kann ein paar Eigenschaften des Dimensionssatzes hier an der Stelle ganz gut verwenden. Also, ich muss zwei Richtungen zeigen. Wenn ich einen Isomorphismus habe, dann sind die Dimensionen gleich und umgekehrt. Ich starte mal mit einem Isomorphismus zwischen den beiden Vektorräumen. Der Isomorphismus, der Definition, ist bijektiv. Das heißt, er ist insbesondere injektiv. Das heißt insbesondere, der Kern von F ist 0. Das heißt, aus dem Dimensionssatz folgt, dass die Dimension von V gleich die Dimension vom Bild von F ist, also dem Rang. Ja, aber was ist das Bild von F? Das Ding war ja bijektiv, also insbesondere surjektiv, also ist das Bild alles. Also ist das Bild W, also F surjektiv, also steht hier die Dimension von W. Hätte vielleicht nicht die Kanone hier gebraucht, um auf den Spatzen zu schießen, aber wenn ich sie gerade schon in der Hand habe. Umgekehrt kommt sozusagen die Mächtigkeit des anderen Satzes, den wir gerade vorhin bewiesen haben, zum Tragen. Jetzt sei die Dimension von V gleich die Dimension von W. Und nach Voraussetzung sei das mal n kleiner unendlich. Das ist endlich dimensionale Vektorräume. Also wenn n gleich 0, dann sind das beides die Nullräume. Dann nehme ich die Abbildung, die den Nullpunkt auf den Nullpunkt schickt. Dann ist irgendwie alles total trivialerweise richtig. Also nehmen wir ab sofort an, dass n größer 0 ist und ich tatsächlich irgendwie was zum Hantieren habe in den Vektorräumen. Was muss ich machen? Ich muss eine Abbildung finden zwischen den beiden Vektorräumen. Was ist im Moment unsere Maschine, um tatsächlich eine lineare Abbildung zu finden? Wir haben im Moment eigentlich sozusagen eine einzige generelle Maschine zur Verfügung, lineare Abbildungen zu bauen. Ich habe es leider nicht mehr an der Tafel. Erinnerung, eine Seite im Skript zurück oder so. Ah, ja. Dann im Gedächtnis. Welcher Satz stand da drüben vorhin an der Tafel? Was war die grobe Aussage des Satzes? Ja? Genau. Es gibt genau eine Abbildung zu einer vorgegebenen Basis und deren Bilder. Aha. Das ist eine Maschine, um lineare Abbildungen zu konstruieren. Ich muss mir bloß eine Basis beschaffen und Bilder. Ja, was werde ich machen, wenn die Abbildung bijektiv sein soll? Also sei B bestehend aus B1 bis Bn, eine Basis von dem einen Vektorraum V. Ja, und worauf schicke ich die? Ich schicke die auf irgendwelche CIs. Ich kann die vollkommen beliebig auf irgendwelche Elemente in C schicken, im Bildraum in W schicken. Geschickterweise werde ich die vielleicht mal auf eine Basis schicken. Und wenn ich die alle auf den Nullvektor schicke, wird das keine gute Idee sein, wird die Abbildung vermutlich nicht bijektiv werden. Und das eine Basis von W. Jetzt nehme ich F von V nach W, die lineare Abbildung mit der Eigenschaft, dass f von bi gleich ci ist. Was weiß ich? Was ist der Rang von f? Das ist die Dimension des Bildes. Alle Basisvektoren werden ja aber abgeschossen von der Abbildung. Also ist der Rang der Abbildung mindestens n. Ja, größer als n kann er nicht sein. N ist die Dimension des Vektorraums des Bildes. Also der Rang der Abbildung ist n. Das sagt der Dimensionssatz. N ist ja auch die Dimension meines Ursprungsraums. Dass die Dimension des Kerns der linearen Abbildung gleich 0 ist. Und bereits bei Gruppen hatten wir gesehen, also wenn die Dimension 0 ist, dann ist der Kern von f reduziert auf einen einzigen Vektor, auf den Nullvektor. Und bereits bei Gruppen hatten wir gesehen, dass ein Gruppenhomomorphismus, dessen Kern nur aus einem einzigen Element, nämlich dem Nullelement besteht, injektiv ist. Naja, und der Rest ist auch nicht mehr schwierig. Was muss ich noch zeigen? Ich muss auch Surjektivität zeigen, um Bijektivität endgültig zu haben. Aber wie gesagt, das F schießt alle Basisvektoren ab. Und jedes Element in X kann ich als Linearkombination der Basis darstellen. Also wenn X in W beliebig ist, dann kann ich X schreiben als Summe Lambda I Ci. Und dann ist F von der Summe Lambda I Bi, nach dem Argument, wie wir es gerade schon mal hatten, die Summe der Lambda I Ci. Also x, also habe ich ein Element in dem Ursprungsraum gefunden, das mein beliebiges x abschießt, also ist f surjektiv. Und damit haben wir den Satz bewiesen. Okay, den Abschnitt kann ich an der Stelle abschließen. Es wird wieder konkreter. Also wir haben jetzt eine Weile lang mit linearen Abbildungen abstrakt hantiert. Und wie sind wir eigentlich ursprünglich mal dahin gekommen? Naja, ursprüngliche Probleme waren lineare Gleichungssysteme und Matrizen. Ich will also wieder zurück zu Matrizen und frage mich, was haben eigentlich lineare Abbildungen mit Matrizen zu tun? Sehr viel. Im Wesentlichen sind es die gleichen Objekte. Lineare Abbildungen und Matrizen sind das Gleiche. Die genaue Formulierung dieses unpräzisen Satzes gibt es am Ende des längeren Abschnitts hier. Also, ich starte mal auf der Seite mit, ich kann auf beiden Seiten anfangen, erst mit Matrizen und dann zu linearen Abbildungen oder erst mit linearen Abbildungen zu Matrizen, weil wir gerade mit linearen Abbildungen warm geworden sind, fangen wir da an. Also ich fange an mit einer linearen Abbildung und die Dimension von V und die Dimension von W, die sollen beide endlich sein. Was so eine unendliche Matrix ist, weiß ich nicht. Matrizen sind irgendwie, haben endlich viele Zeilen und endlich viele Spalten und das ist im Wesentlichen der Grund für diese Voraussetzung. So, und um jetzt nicht abstrakt irgendwie in X, wenn ich ein X hier in V habe, mich abstrakt mit dem rumrechnen zu können, sondern konkret in Koordinaten, wie das so eine Matrix auch tut, hatten wir den Koordinatenvektor eingeführt. Also für einen Koordinatenvektor brauchten wir eine Basis. N sei die Dimension des Ursprungsraums und die Cs, C1 bis Cps, das seien Basen von V bzw. von W. Das heißt, ich habe, das heißt, zu X gibt es den Koordinatenvektor von X bezüglich der Basis B, den gibt es. Das ist halt irgendwie so ein Vektor. Wie sieht der Vektor aus? Den haben wir als Spaltenvektor eingeführt. Und da die Basis aus n Elementen besteht, ist das Ding ein Element von k hoch n Kreuz 1. Weiß der Geier, was das für Einträge hat. Hängt natürlich von x ab. Ich habe eine lineare Abbildung. Das heißt, es gibt aus diesem abstrakten Setting noch ein zweites Tierchen, das ich damit in Verbindung bringen kann. Ich kann nämlich das x abbilden. Wenn ich das x abgebildet habe, f von x, dann bin ich in W. Und zu jedem beliebigen Objekt in W, also insbesondere auch zu dem, kann ich den Koordinatenvektor in der Basis c angucken. Das ist auch irgendein Koordinatenvektor. In k hoch p kreuz 1. Und was will ich jetzt irgendwie machen? Ich will eine Abbildungsmatrix bauen, also irgendeine Matrix, die mir für jedes x im Ursprungsraum aus dem Vektor diesen Vektor macht. Das heißt, was die Abbildungsmatrix sein soll, das ist irgendwie klar, das soll eine Matrix sein, sodass ich zu ranmultiplizieren Abbildungsmatrix, das ist eine Matrix, die hat irgendwelche Einträge. Alpha i j, i gleich 1 bis, j gleich 1 bis, überlegen wir uns gleich, was da bis wohin. Soll die Eigenschaft haben, dass wenn ich a an den Ursprungsvektor ranmultipliziere, dann kommt der Bildvektor, also der Koordinatenvektor des Bildes in der Basis c raus. Und das Ganze natürlich für alle x in v haben. Aha, mal überlegt, was muss A eigentlich überhaupt für eine Matrix sein? Das ist eine Überlegung, dass man beim Aufstellen solcher Abbildungsmatrizen und von Hinschreiben von solchen Problemen immer anstellen sollte. Erstmal überlegen, welche Dimension, wie lang, wie breit soll eigentlich diese Matrix überhaupt sein, bevor man sich dabei furchtbar sozusagen vertut und auf dem falschen Dampfer landet. Ja? P Kreuz N ist ein guter Vorschlag, den nehme ich an, denn hier ist irgendwas, was in k hoch n kreuz 1 drin steckt. Und bei Matrixmultiplikation, was nichts anderes ist, Matrixvektormultiplikation ist nicht nur ein Spezialfall davon, wird aus einer p kreuz n und einer gleichen Anschlusszahlen n kreuz 1 Matrix eine p kreuz 1 Matrix. Und von der Bauart ist das Ding hier. Also der erste Index, ich darf hier nochmal sozusagen pushen, um konsistent mit meiner Notation zu bleiben. Der erste Index soll jedenfalls bis p und der zweite Index soll bis n laufen. Und ich genehmige mich hier erst sozusagen mal die ein bisschen unnatürliche Schreibweise, dass der erste Index im Alphabet das zweite Buchstabe ist und j heißt und der zweite Index i heißt. Also, ja. Der zweite Buchstabe, der nachfolgende Buchstabe ist. Warum wird gleich klar? Das ist jetzt schade. Was will ich eigentlich machen? Also, muss ich über die Abbildung ja wissen, damit ich eine Abbildungsmatrix aufstellen kann. Wenn mir keiner irgendwas über die Abbildung sagt, dann kann ich auch keine Matrix aufstellen. Typischerweise ist die Vorgabe, die man tatsächlich hat, ist, dass man weiß, was die Abbildung mit der Basis macht. Also, die Vorgabe ist Bilder der Basis bekannt. Das heißt, das f von bi, weiß ich, was das ist. Und das sind irgendwelche Linearkombinationen der Bildelemente, der Elemente der Basis im Bildraum, der cj. Und das Ganze für alle i gleich 1 bis n. Soll das eine Summe j gleich 1 bis p. Ja, man sieht schon an der Indizierung, die ich gerade gewählt habe, wenn das hier irgendwie überhaupt passen sollte, steht hier Alpha ji cj. Wenn ich Alpha ji hier hingeschrieben habe, dann passt es sozusagen mit der, insbesondere wenn p ungleich n ist, mit der Anzahl, die ich hier tatsächlich brauche. Diesen formalen Check jetzt mal wieder in den Hintergrund gesetzt. Was steht hier? Ich weiß die Bilder eines Basiselements, drücke sie aus als Linearkombination der Bildbasis und schreibe das in die Spalten einer Matrix. Also, die Definition sei A gleich Alpha ji die Matrix, in deren Spalten, ich unterstreiche das, weil es ein klein bisschen kontraintuitiv ist, aber wie wir gleich sehen werden, genau das richtige Ergebnis produziert, die Bilder, die Koeffizienten der Bilder, die Koeffizienten der Bilder der Basiselemente BI in als Linearkombination in den CJ stehen. Also erstens, jetzt habe ich nochmal das genau hingeschrieben, was implizit hier oben auch schon steht. Dann wird A die Abbildungsmatrix der linearen Abbildung von F genannt. Aber ich betone an der Stelle nochmal, dass die Abbildungsmatrix natürlich ganz stark von den beiden Basen von B und von C abhängt. Bezüglich B und C genannt. Einfach nur irgendwie so ein Objekt zu nennen, ist noch keine Kunst. Und Kunst und die Richtigkeit oder die Nützlichkeit einer Benennung wird erst dann klar, wenn auch damit irgendwas gilt, nämlich die tatsächlich die gewünschte Eigenschaft gilt. Die Abbildungsmatrix. Die Abbildungsmatrix von F bezüglich B und C, sollte ich eigentlich schreiben, ist die eindeutig bestimmte Matrix A in der richtigen Größenordnung, wie rum war es, P kreuz N. Mit der Eigenschaft, die ich gerade oben schon motivierend verlangt habe, dass der Koordinatenvektor des Bildes A mal der Koordinatenvektor in der Ausgangsbasis des Ausgangselements ist. Und das für alle Ausgangselemente x im Vektorraum V. Das reicht gerade noch, um den Beweis hierfür hinzuschreiben. Wie immer sozusagen macht man am besten mal die Eindeutigkeit zuerst. Eindeutigkeit heißt, ich muss die Matrix muss genau die sein, ich muss aufgrund von dem, was ich verlange, die Matrix wiederfinden. Die Struktur, die Eigenschaften der Matrix wiederfinden. Naja, was verlange ich? Ich verlange irgendwas für alle x in V. Also gilt es insbesondere für die Basiselemente. Insbesondere für x gleich bi. Was steht da Folgendes da? Der Koordinatenvektor eines Basiselements in der Basis b ist natürlich per Definition der Vektor, der fast nur Nullen hat und an der i-ten Stelle eine 1. Und was passiert, wenn ich so einen Vektor an eine Matrix ran multipliziere? A mal den Koordinaten, so ein Vektor an eine Matrix ran multipliziert, gibt mir, genau überlegen, wie Matrix-Vektor-Multiplikation funktioniert, es gibt mir die i-te Spalte. Es gibt mir keine Zeile, es spuckt mir eine Spalte natürlich aus. Ist gleich die i-te Spalte von A. So, und die i-te Spalte von A soll jetzt sein, das Bild des Basisvektors in der Koordinate C ausgedrückt. Aber das ist genau die Definition der Abbildungsmatrix. Ist die Matrix, in deren Spalten die Bilder der Basisvektor als Linear stehen. Das heißt, jede einzelne Spalte muss genau so sein, wie in der Abbildungsmatrix verlangt. Das heißt, A muss die Abbildungsmatrix sein. Daraus folgt, A ist wie in Diff der Abbildungsmatrix. Und daraus folgt eben, wie gesagt, die Eindeutigkeit. So, jetzt gibt es noch den Existenzteil der Aussage. Was ist da zu tun? Ja, ich muss zeigen, dass die Gleichung, die habe ich ja bisher nur auf der Basis nachgeprüft. Für die Basiselemente stimmt die Gleichung, aber sie soll ja für alle x in V gelten. Ja, was mache ich? Ich nehme ein beliebiges x in V, also prüfe die Gleichung. So ein beliebiges x in V lässt sich natürlich wie immer schreiben als Summe lambda i bi. Und was ist a mal der Koordinatenvektor von x in der Basis? Naja, das ist a mal die Summe der lambda i der Koordinatenvektoren der BI, ja, das ist jetzt irgendwie eine lästige Schreibweise, den Koordinatenvektor lambda 1 bis lambda n aufzudröseln. Aber a mal irgendwas ist linear. A mal eine Summe ist die Summe der a mals. Und wenn du die Lambdas kann ich auch nach vorne dran ziehen. Das heißt, da steht Summe lambda i a mal dem Koordinatenvektor von bi in der Basis b. Das ist einfach die Linearität der Matrizenmultiplikation. Lambda von a plus b gleich a mal b plus c gleich a mal b plus a mal c. So, davon wissen wir allerdings, was a mal bi in der was a mal der Koordinatenvektor von bi ist. Das ist nämlich gerade der Koordinatenvektor von des Bildes der Basis in der Basis C. Das ist der Teil, den wir gerade schon wussten. Auf der Basis wussten wir, dass die Abbildung a mal genau das tut, was die Abbildung f auch tat. So, und jetzt kann ich das wieder zurück zusammensetzen. Koordinatenvektor bilden, ist linear. Das heißt, hier steht f von Summe Lambda i bi Koordinatenvektor in der Basis c und das ist natürlich nichts anderes als f von x Koordinatenvektor in der Basis c. Also habe ich genau nachgerechnet, dass für ein beliebiges x aufgrund der Zerlegung in die, als Linearkombination der Basiselemente und dem, was ich schon über die Basiselemente weiß, plus Linearität der Matrizenmultiplikation, dass die Behauptung stimmt. Danke für die Aufmerksamkeit, wenn keine Fragen.